Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert Sommerfest zum Einzug in den ZF-Campus. Dr. Joachim Landkammer mit Bausünde, Kritik zwischen Nörgelei und Fehlertoleranz. Vom 12. September 2015.
Guten Abend, ich begrüße Sie. Meinem Vortragstitel werde ich heute höchstens in Bezug auf den allerersten Begriff vielleicht gerecht, nämlich dem der Bausünde. Den von mir vor einiger Zeit angedachten Rest müssen Sie sich größtenteils selber denken. Ursprünglich war meine Vorstellung die, unter der Überschrift Kritik zwischen Nörgelei und Fehlertoleranz auch und auch vor dem Hintergrund gewisser universitärer Entwicklungen nach der adäquaten, angemessenen Form von Kritik zu fragen und sie dabei zu positionieren zwischen einer Haltung der rastlosen Dauerkritisiererei, die mit nichts und niemandem zufrieden ist, die überall etwas auszusetzen hat, dauernd persönliche, meist stark idiosynkratische, also kaum mehrheitsfähige Einwände vorzubringen hat und dadurch nachhaltig atmosphärenschädigende Wirkung hervorbringt und eigentlich kaum wirklich mal was verbessert und das eigentlich auch gar nicht will. Auf der einen Seite eben, das wäre die Nörgelei, und auf der anderen Seite einer gegensätzlichen Einstellung, die alles verzeiht, alles grundsätzlich begrüßt, nicht nur weil Fehler eben dazugehören und weil man aus ihnen angeblich lernen kann, weil Fehler für Innovation, Kreativität und viele andere schöne Dinge notwendig sind. Also wird dann sowas wie Fehlertoleranz gepredigt, der nicht nur verzeihende, sondern souveräne, mutige, ja fast angeberische Umgang mit dem Scheitern und dem Irrtum. Sie kennen das alles, Sie kennen sicher beide Positionen und wissen auch, wie Sie dazu geeignet sind, Kritik letztlich unmöglich zu machen. Zum einen, weil wenn jedes vorgebrachte Bedenken mit dem Vorwurf des störenden, illoyalen und aufhetzenden Herumnörgelns konfrontiert ist oder wenn eben jede kritikwürdige Mangelhaftigkeit schöngeredet wird als notwendig, unvermeidbar und quasi als Auszeichnung. Um hier weiterzukommen, wäre es entscheidend gewesen, sich über das Verständnis des jeweils angewendeten Fehlerbegriffs klar zu werden. Offensichtlich muss man dann ja da kleine und große Fehler unterscheiden, zögerliche und wagemutige, latente und manifeste und eben dumme und erhellende Fehler, also unfruchtbare und weiterführende Fehler. Wenn es also so etwas wie eine Fehlerkultur, von der man auch spricht, geben soll, dann wird man erklären müssen, welche Fehler hier gemeint sind und welche eben nicht. Und dann ist da noch ein weiterer Umstand zwischen dieser rudimentären Vortragsabsicht und ihrer Ausführung in den beschriebenen Sinn getreten. Bei der Konzeption des Sommerfestes hier, bei der ich für die Koordination der wissenschaftlichen Beiträge zuständig bin, ging es ja auch um die Frage, welche thematische Einheit die Vorträge der Dozentin verbinden sollte. Sie wissen, dass wir zu den Sommerfesten eigentlich immer Themen haben. Nachdem es um das Sommerfest zur Eröffnung des neuen Campus hier ging, lag es nahe, etwas zum Thema Bauen zu machen. Sie wissen, dass wir schon seit Längerem mit diesem Wortspiel Building, Bildung operieren. Und so sind die Übertitel der einzelnen Vorträge zustande gekommen, die Sie ja auf dem Programm gelesen haben und jetzt mal mit mal mehr, mal weniger triftigem Zusammenhang mit den von den Kollegen vorgeschlagenen eigentlichen Vortragsthemen stehen. Und ich darf sagen, dass wir das mögliche Potenzial der zusammengesetzten Substantive mit Bau noch lange nicht ausgeschöpft haben. Man hätte sich weitere interessante Vorträge vorstellen können mit dem Titel Bau, Baustein zum Beispiel, über die elementaren Bestandteile der Gesellschaft, das Problem des Individuums, über Baukosten natürlich, einen kommunalpolitisch brisanten Vortrag über das ökonomische Missverhältnis von Planung und Durchführung bei Projekten, unter Baulärm hätte man etwas über Projektkommunikation und Krisenmanagement hören können und unter Bauschutt vielleicht etwas zum Problem der negativen Produktionsergebnisse, der Entsorgung dessen, was bei jeder Inswerksetzung übrig bleibt. Bauen ist auch ein Zerstören. Darüber hat Paul Valéry in seinem Architektur-Essay Opalines was geschrieben. Und über Bauschutt im metaphorischen Sinn hätte man auch zum Beispiel sprechen können über nicht verwendete Szenen von Filmen, über die Bonustracks auf CDs, über Skizzen und Vorarbeiten in den Künsten. Und unter Baustopp hätte man das Bauproblem der Projektunterbrechung, des Innehaltens, der Pause, auch der Bauruine, also des halbfertigen und provisorischen, verhandeln können. Die Liste von möglichen Bausubstantiven zeigt Ihnen also ähnlich wie übrigens die Ausstellung unten von Greg Chollet im Arzburg im Ausstellungsraum eine Reihe von möglichen, aber nie existierenden, von denkbaren, aber nie verwirklichten Sommerfestvorträgen an. Sie zeigen an, aber auch, dass das Wort Bauen ein vielseitig verwendbares und verwendetes Verb ist, das sozusagen schon als Silbe, als Verbsilbe, einen effizienten Attraktor darstellt für Compositabildungen oder Composita-Building. Nicht umsonst taucht das Wort Bauen in dem 2008 erschienenen Wörterbuch der philosophischen Metaphern auf. Hannes Böhring hat dort einen interessanten 10-seitigen Eintrag zu diesem Lemma verfasst. Das Wörterbuch enthält 40 Metaphern
und dazu jeweils eigene Studien und Abhandlungen. Das ist also eigentlich viel mehr als nur Wörterbuchartikel. Das ist ein sehr schönes Buch, kann ich empfehlen. In der Rezension, zum Beispiel in der NZZ, wird gerade auch der Beitrag von Hannes Böhringer zur Metapher des Bauens lobend erwähnt. Und es wäre auch verwunderlich, wenn das nicht so wäre, denn das Bauen ist eine Grundtätigkeit eines des eben nicht nur sesshaften Menschen. Und das wäre kein Wunder, wenn das nicht auch für philosophische Überlegungen eine eminente Rolle spielen würde. Denn auch ein Nomade muss ja zum Beispiel ab und zu zumindest mal ein Zelt bauen, er muss eine Feuerstelle bauen, er muss sich Waffen bauen oder im übertragenen Sinn eben, er muss soziale Beziehungen aufbauen, er muss darauf bauen, dass seine Jagdgefährten mit ihren Waffen umgehen können und so weiter. Eine der anregendsten Wortkombinationen aus dieser Liste, die man wie gesagt verlängern könnte, sozusagen rein schon vom Klang her schien mir das Stichwort Bausünde. Und obwohl ich zunächst das nur eben eher ironisch gemeint hatte als Übertitelung für diesen skizzierten Vortrag über die Kritik und die Fehlerkultur, schien mir dann das Schlagwort Bausünde selbst so interessant, dass ich dem ein Stück weit gefolgt bin. Wenn man das macht, wird man sehr bald, auch schon bei relativ oberflächlichen Nachforschungen, zum Begriff Bausünde dorthin kommen, wo ja viele, fast alle kulturgeschichtlichen Recherchen im deutschen Sprachraum beginnen, natürlich bei keinem anderen als Goethe. Man wird finden, dass kein historisch argumentierender lexikalischer Eindruck zu dem Stichwort den Hinweis auf eine Bemerkung von 1827 auslässt, die sich in Goethes Unterhaltung mit dem Kanzler Friedrich von Müller, dem Staatskanzler des Großherzogtums Weimar, findet. Am 16. August, also 1827, sonnabends, fahren die beiden spazieren gegen Süßenborn zu, wie es heißt, also das ist heute ein Stadtteil der kreisfreien Stadt Weimar in Thüringen. Sie unterhalten sich über verschiedene andere Gegenstände, Carlyles Aufsatz, über den er geschrieben hat. Und dann heißt es auf einmal in Müllers Niederschrift: Als wir bei einem neuen Gebäude vorüberfuhren, das ihm missfiel, äußerte er: Meine Lehre ist von jeher diese. Fehler kann man begehen, wie man will, nur baue man sie nicht auf. Kein Beichtvater kann von solchen Bausünden jemals absolvieren. Der Satz wird weiter nicht kommentiert in diesen Aufzeichnungen. Er steht irgendwie monumental und einsam in der Landschaft. Die reden dann sofort über ganz andere Dinge. Vermutlich wichtig, aber nicht ganz einfach zu werden, ist noch der editorische Hinweis, dass Müller gerade dieser Kanzler, der es aufgeschrieben hat, gerade den entscheidenden Term Bausünde erst nachträglich, nämlich 1835, in seine sonst immer frisch niedergeschriebene Erinnerung eingesetzt hat. Vorher stand da offenbar nur Baufehler. Das würde heißen, dass man sich für die Wortschöpfung Bausünde selbst gerade nicht bei Goethe persönlich bedanken darf, obwohl gerade, wenn dieser Rest, dieses Zitat stimmt, der durch den Beichtvater hergestellte Kontext ja sehr eindeutig auf den Begriff der Sünde schon hinweist. Wie dem auch immer sprachhistorisch sei, uns soll das Anlass genug sein, kurz über den Zusammenhang, über die Probleme dieses Übergangs von Fehler und Sünde nachzudenken und diesen Übergang eben als Anwendungsproblem auf die grundlegende menschliche Aktivität des Bauens zu verstehen. Und gerade dieser offenbar von Kanzler Müller vorgenommene Übergang von Baufehler zur Wendung Bausünde ist aus mehrfachem Grund bedenkenswert. Er manifestiert eine Art Übersprungshandlung, eine überschießende Qualifikation bzw. Disqualifikation des nur technisch Fehlerhaften zu einem irgendwie mehr, viel mehr als nur technischen Fehler. Wobei es aber nicht leicht ist, dieses mehr als nur fehlerhaft zu bestimmen. Was ist dieses Mehr, das ja nicht unmittelbar das Religiöse selbst sein kann? Ist es das Moralische? Ist es das Ästhetische? Das Ästhetische, das der heute oft eine Ersatzfunktion für das Moralische einnimmt, anstatt ich finde etwas moralisch falsch, sagt man heute oft, ich finde das nicht schön, als ob es um ein Problem des Geschmacks ginge. Und dort, wo es gern heißt, man maße sich kein moralisches Urteil an, zieht man sich stattdessen auf ein ästhetisches Unannehmlichkeitsempfinden zurück. Es ist überhaupt zu fragen, ob es denn stimmt, dass eine Sünde schlimmer als ein Fehler ist. Ob man nicht nur von einer säkularisierten, also abgemilderten, ja ironischen Fassung von Sündhaftigkeit ausgehen muss, sondern ob Sünde nicht sogar einen attraktiven, positiven Klang erhält. Sicher gibt es auch noch bisweilen eine negative Fassung. Man spricht von einer Sünde wieder den guten Geschmack. Man versündigt sich an einem Ideal. Etwas ist sündteuer, soll heißen, es ist eine Sünde, für etwas so Unwesentliches so viel Geld auszugeben. Die Sünde besteht ja also in einem Akt der Verschwendung oder in einem Versäumnis, einem Nichtergreifen einer Gelegenheit. Man würde zum Beispiel sagen, es ist eine Sünde, bei diesem herrlichen Wetter heute nicht in die Berge zu gehen. Das Gebot, dessen Übertretung man sich sündig macht, scheint hier auf relativ biedere utilitaristische Maßgaben zu beruhen. Immer auf ein angemessenes Wert-Preis-Verhältnis zu achten, mit der knappen Ressource Zeit richtig umzugehen, immer bereit sein, auf günstige Gelegenheiten zu achten, die schönen Tage zu nutzen, das dann aus dem vermutlich eher nordeuropäisch gestimmten Pessimismus heraus, dass ja noch genügend kalte und hässliche Tage kommen werden. Aber daneben ist eine deutlich positiv gemeinte Verwendung von Sünde zu verzeichnen. Man wird heute oft ja auch geradezu eingeladen und aufgefordert zu sündigen, also zu einer Tat zu schreiten, deren eigentliche oder besser einstige Verbotenheit oder Verruchtheit nur noch eine weitere, eine entscheidende, vielleicht sogar die einzige Facette ihres Appeals ausmacht. So, jetzt haben wir dieses Problem, dass ich mir vorhin ein Virus angefangen habe und der jetzt hier dauernd nervt. Also, damit werden wir uns noch beschäftigen. Also, deine entscheidende, vielleicht sogar die einzige Facette ihres Appeals ausmacht. Heute schon gesündigt, heißt der in mokante Frageform formulierte Werbespruch eines Schokoladenladens in Lindau, der natürlich in der visuellen Präsentation auch entsprechend erotisch inszeniert wird. Das sieht man hier nicht so gut, sieht man dann hier zum Beispiel. Die Markierung als Sünde ist dann nur noch eine verschämte Reminiszenz daran, dass wir eigentlich alle wissen, dass man das nicht tun sollte und vor allem auch nicht bräuchte. Schokolade gehört nicht, vor allem nicht in der hochgezüchteten, überfeinerten Form des Feinkosthändlers, zu den Grundnahrungsmitteln. Es gibt kein Menschenrecht auf Schokolade. Da es also um eine Ware bzw. eben eine Kauf- und Konsumhandlung geht, die man sich gern auch sparen könnte und der auch sollte, alle anderen Orten gelten hohe Kalorienzahlen sonst als diätetisches Ausschlusskriterium, bleibt als Motiv gerade die Faszination der Normüberdrehung, der kleinkarierte Kitzel, sich etwas ein bisschen Verbotenes zu leisten. Man gönnt sich eine Auszeit, eine kurze Auszeit von den sonst geltenden rigiden Normen des Body-Shapings, des Informbringens von Körpern, der Gewichtsreduktion, der Hautstraffung durch fett- und zuckerreduzierte bzw. zuckerfreie Nahrung, lässt diese Zwänge, die man dann oft auf den Nenner bringt mit der stark übertreibenden Behauptung, man gönne sich ja sonst nichts, aber lässt diese Zwänge als Hintergrundvorstellung und Kontrastfolie mitlaufen, um aus dem Reiz der Zuwiderhandlung, aus der Fiktion einer gegenläufigen Versuchung zu erliegen, den blanken Konsumakt veredelnd zu überhöhen. Und selbst diese Zuwiderhandlung wird dann offenbar noch von der Logik eines lebensplanerischen Zugzwangs angesteckt, denn der Fragezeichen-Slogan suggeriert offenbar, dass man dann auch bitte schön regelmäßig, und zwar mindestens einmal pro Tag, eben auch sündigen muss. So als müsste man alle schlechten Taten genauso numerisch unter Kontrolle haben wie die guten, also wie man einmal am Tag ein gutes Werk vollbracht haben muss oder einmal gelacht haben muss. Die Sünden sind die kleinen, gar nicht so exzeptionellen Ausnahmezustände der rechten Lebensführung, die man glaubt, durch verstärktes Askese- und Trainingshandeln zu anderer Zeit und dann eben zu jeder Zeit kompensieren zu können, die uns aber vor dem schwelenden Selbstvorwurf des allzu konformen, normierten und sturen schützen. Sie demonstrieren unsere Lockerheit, unseren scheinbar souveränen Umgang mit selbst auferlegten Verzichtregimes, ohne dass wir diese Verzichtregimes dadurch selbst in Zweifel ziehen würden. Ähnliches gilt übrigens auch für die sogenannten Verkehrssünder. Man unterstellt da gern ein grinsendes Einverständnis damit, dass man in der Verkehrssünderdatei geführt wird, dass man ein Sündenkonto dort hat, weil man gern mal etwas schneller fährt, sich mal gern auch mal alkoholisiert ins Auto setzt. Das sind eben auch so eher lässliche Sünden. An einem solchen säkularisierten und konsumorientierten Sündenkonzept ist vieles falsch, beziehungsweise kritikwürdig, aber es ist schwierig zu sehen, wie eine Kritik daran es vermeiden kann, wieder in theologisches Fahrwasser zu geraten. Denn weder lebt man ja normalerweise so asketisch und konsumverzichtend, dass man die Abweichungen als vernachlässigenswerte Ausnahme tolerieren kann. Viel eher würde man wahrscheinlich sagen, dass wir nach strengem Verständnis und nach globalem Maßstab ständig in Sünde, also zum Beispiel im Überfluss, in der Verschwendung, in der Genusssucht leben. Und der Unterschied nur darin besteht, dass diese eine Ausschweifung, die Schokolade zum Beispiel, jetzt noch einmal mit erstaunlich wenig schlechtem Gewissen und die am alten, aber für uns nicht mehr richtig ernst genommenen Namen Sünde anzusprechen. Die wahre Sünde besteht also vermutlich eher darin, das Naschen für eine isolierte kleine Sünde zu halten, die leicht wieder gut zu machen und auszugleichen wäre, statt sie als ein weiteres von vielen Symptomen für eine prinzipielle Verderbtheit, eine grundsätzliche Verführbarkeit zum Schlechten anzuerkennen. Und genau darüber wurde dann auch theologischer debattiert, diese Differenzierung der Sünde, man unterscheidet Peccato Venalia und Mortalia, also lässliche und tödliche, nur Todsünden. Wenn ja, wie stehen sie zueinander? Ist das additiv? Und wie büßt man sie? Wie wird man sie wieder los? Wenn die Vermeidung von Sünden Ergebnis einer besonderen Anstrengungsleistung ist, müssen wir dann Menschen so etwas wie eine fundamentale Sündhaftigkeit, einen Hang, einen Drift zum Schlechten voraussetzen. Also da würde man also auch eine lange theologische Diskussion eigentlich führen müssen, wie das gesehen worden ist. Ich greife nur zwei Sachen heraus. Bei Duns Scotus, dem mittelalterlichen Philosophen, der diese Unterscheidung eben überlegt, da heißt es, sogar im Paradies ist sowas wie lässliche Sünden möglich gewesen. weil sie nicht einem Gebot widersprechen, sondern nur einem Konzilium, einem Rat. Interessant auch die Überlegung, dass Sünden sich nicht addieren, sondern multiplizieren. Das finden Sie auch in der Behandlung von Fehlern. Also wenn es sowas gibt wie Fehleranalyse, wird immer gesagt, wenn ein Fehler an einer bestimmten Stelle ist, also ich weiß nicht, ob multiplizieren das richtige Wort ist, aber es potenziert sich das Störpotenzial eines Fehlers. Also das heißt, es ist keine reine Addition. Und dann finde ich noch interessant, was Thomas von Aquin sagt, also die bloße Addition von lässlichen Sünden reicht nicht, dass daraus irgendwas Großes wird, das reicht nicht zu einer anderen Qualität, aber sie schaffen eine gewisse Disposition zur Todsünde, zu dann nicht mehr lässlichen Sünde. Und da das hat mich ein bisschen erinnert an das Motto des Vorwurfs an Franz Josef Strauß, das in der Zeit wieder debattiert worden ist. Über Franz Josef Strauß ist mal gesagt worden im Bundestag, ein Zwischenruf: Wer so spricht, schießt auch. Also das muss sagen, wer diese kleinen Sünden akkumuliert, ist irgendwann mal so weit, dass dann das andere auch passiert. Das wäre also ein Thomas von Aquin wahrscheinlich konformer Vorwurf gewesen. Und das ist natürlich nur genauso plausibel wie die mögliche Gegenthese, die Volksweisheit mit dem Sprichwort von den bellenden Hunden nicht beißen aufstellt, dass Beißen und Bellen, also schwere und leichte Sünden, sich gegenseitig eher ausschließen, als aufeinander zu prädisponieren, könnte man in einigen Schurken und Bösewichtern der Weltgeschichte illustrieren, die sich eines kleinen, sehr anständigen und keuschen Lebenswandels erfreut haben. Wenn man also dem Verdacht nachgeht, dass hier theologisches Vokabular nur deswegen bemüht wird, um quasi nostalgisch von dem Flair des einst damit verbundenen und in einer gottlosen Welt schmerzlich vermissten Normierungspotenzials zu profitieren, dann kann man sich überlegen, was sich ändert, wenn man gegen diese werbestrategische Rhetorik wirklich konsequent darauf besteht, die Sünde durch den Fehler zu ersetzen, wie das Niklas Luhmann mal in einer Fußnote in das Soziale Systeme schreibt. Es fällt dann zwar bedeutend schwerer, dem Fehler eine vergleichbare Attraktivität anzuhängen, aber vieles bleibt vergleichbar. Etwa, die Differenzierung leicht und schwere, verzeihbare und unverzeihliche Fehler, Fehler, die man machen darf, die man nicht nur in Kauf nehmen darf, sondern die man sogar machen soll, so wie man eben ab und zu eine gute Schokoladensünde begehen soll, und solche, die schwerwiegende, nicht wieder gut zu machende Folgen haben. Und zwar für den Fehlermachenden selbst oder für andere, die dann auch strafwürdig sind, weil sie unverantwortlich oder, wie es dann heißt, grob fahrlässig sind, höchst unprofessionell, also die korrespondierenden Todfehler, die Todsünden, die dann oft auch tödliche Fehler sind. Der entscheidende Unterschied scheint jedoch, aus Fehlern, aus den lächerlichen zumindest, kann man lernen, das Gerede vom Fehler als Chance, haben wir schon erwähnt, sozusagen als notwendiges Nebenprodukt jedes Annäherungsprozesses an ein Optimum, das dann, wenn erreicht, fehlerlos wäre, aber bis dorthin eben noch eine Menge Ausschuss, Abfall, Minderwertiges und Fehlerhaftes produzieren muss. Aber kann man sich fragen, ist das wirklich ein Unterschied? Kann man nicht auch aus Sünden lernen? Sind nicht auch sie zu etwas gut? Kann man sie positivieren, in etwas Nützliches abgewinnen? Luthers gern zitiertes Peccafortita, wo man eigentlich mit dem Nachsatz mit dazuhören muss, sed crede fortius, also sündige tapfer, aber Glaube noch tapferer, das kann man hier nicht heranziehen, weil das offenbar so gemeint ist, dass nur eine wirkliche, eine starke Sünde Anlass zum starken, nämlich eben noch stärkeren Glauben liefert. Denn Gott macht nicht die selig, die nur in erdichteter Weise Sünder sind, also nur fingierte Sünder sind. Der Mensch darf nach Luther offenbar nicht eine eingebildete, eine halbe, sondern er muss eine wirkliche Sünde abtöten. Die fingierten, die erdichteten Sünden sind offenbar genau diese kleinen lässlichen Sünden, zu denen wir uns ab und zu gerne ermuntern und von Konsumanreizbotschaften ermuntern lassen, die wir eben nicht als wirkliche Sünden, sondern nur als ironisch verstandene Sünden, Anführungszeichen, verstanden wissen wollen. Im protestantischen Sinn also wären Sünden nur in dem Sinn positiv verwertbar, dass man sie als wirkliche, als eigene anerkennt, sich mit ihnen ebenso vollständig identifiziert, wie man sich in völliger Selbstdistanzierung von sich selbst als etwas Verderbten und Verdorbenem im Glauben und durch den Glauben trennt. Wer sich selbst verdammt, rechtfertigt Gott, schreibt Luther, und das Gegenteil gilt eben auch. Wer Gott rechtfertigen will, muss sich selbst verdammen. Es gibt nur einen Weg des Umgangs mit der Sünde, den der radikalen Negation, die jede kokettierende Selbstaufwertung dadurch sie ausschließt. Soweit die protestantische Position. Ganz anders dagegen heutige Versuche der Positivierung der Sünde, wie sie beispielsweise der experimentelle Sozialpsychologe Simon Lahm aus Melbourne, Australien, startet. mit einem sich als Aufklärung verstandenen Buch, The Science of Sin, übersetzt worden ist mit Der Sinn der Sünde. Da heißt es, da wird die Auffassung vertreten, Sünden seien zweckmäßig und alltagstauglich. Ich zitiere nur kurz aus der Zusammenfassung einer Rezension. Wer sexuell erregt ist, ist anders fokussiert als im normalen Zustand, um ans Ziel zu gelangen. Das fördert das analytische Denken und macht, um bei potenziellen Partnern besser dazustehen, hilfsbereiter. Auch Trägheit als Synonym für Untätigkeit hat zu Unrecht einen schlechten Ruf. Denn während der Körper ruht, arbeitet das Gehirn kreativ an Problemlösungen. Die berühmten Aha-Effekte hat der Mensch in der Regel nach einer Portion Schlaf. Auch beim Zorn räumt der Sozialpsychologe mit Vorurteilen auf. Diese Emotion ist in Wirklichkeit nur selten mit Gewaltausbrüchen verknüpft. Bei den meisten Menschen führt sie zu Leistungssteigerungen, mehr Beharrlichkeit und einer kritischen Bewertung von Informationen. Na, also, die können Sie fragen, ob Sie heute schon mal zornig waren. Das wäre gut. In diesem Sinn heißt es in der Einleitung, dass es dem Autor um die Erinnerung daran geht, dass die Todsünden uns zuweilen recht dienlich sind und weit davon entfernt, uns einen feurigen Pfad entlang in die Richtung Hölle zu führen. Interessant ist natürlich hier die Einschränkung zuweilen, die ja die Frage in den Raum wirft, wann denn und wann denn nicht. Auch wenn es heißt, ich zitiere aus dem englischen Zusammenfassung, in Psychology, these sins aren't considered morally wrong or even uniformly bad, but are treated rather as complex and interesting psychological states that, if indulged wisely, can be functional, adaptive and lead to a range of positive effects. Auch hier ist natürlich die Frage, wie man diese Dosierung hinbekommt. Wie sieht denn, würde man sich fragen, ein weises Nachgeben, dieses Weise sich eine Sünde gönnen, genau aus. Jedenfalls versteht Lahm sein Buch und verkauft es so als eine Art Heilmittel, schreibt er, in einer Zeit, in der selbst die banalsten täglichen Aktivitäten vom Schmachten nach dem letzten Keks bis zum Hochlegen der Füße vor dem Fernseher mit vorwurfsvoller Scham begrüßt werden. Zumindest diese Zeitdiagnose verwundert etwas, denn man kann auch den Eindruck haben, dass der Kekswunsch und sei es der Wunsch, schnell den anderen, den letzten wegzufuttern, und das Füße hochlegen heute überhaupt keine schambesetzte Handlungsoption mehr darstellen, sondern im Gegenteil nicht nur geduldete, sondern fast erwartete Zeichen von sympathischer Coolness und Entspanntheit. Es fragt sich also, von welcher Sündenhaftigkeit, welcher Vorstellungen der Autor glaubt, uns befreien zu müssen. Ist nicht Sünde mittlerweile ein so ausgelaugter Begriff, dass es nicht einmal mehr lohnenswert erscheint, aus seiner Negation noch Mehrwert schlagen zu wollen? Mit ähnlicher Absicht geht Gerhard Schulz in seinem Buch Die Sünde, das schöne Leben und seine Feinde von 2006 mit der alten religiösen, speziell christlichen Sündenidee ins Gericht. Für den Autor gibt die Sündenlehre das Kontrastbild her für die Moderne, in der das Diesseits, das Menschliche, das eigene sinnliche, glückliche Leben an vorderster Stelle steht, anstatt eines asketischen, aufopfernden Lebens für Gott, wie es die im monastischen Kontext gehörende Sündenlehre propagiert hatte. Was früher als Sünde, als Todsünde bezeichnet wurde, ist heute als Moment der Glückssuche freigegeben. Von außergewöhnlichen asketischen Zumutungen sei der Mensch heute entlastet. Der Fokus seiner Lebensplanung liegt nicht im Jenseits, sondern im Hier und Jetzt. Er lebt eben nicht mehr vom Tode her, sondern von ihm weg. Sein Ideal sei das schöne Leben, nicht das Gott Wohlgefällige. Auf die Todsünden wird also nur noch zurückgeblickt als quasi museale Relikte, als eine Art negativer Wegweiser zu einem heute dank Sündenobsoleszenz möglichen schönen Leben, die das Wertbewusstsein der Freiheit einer sündenfreien individuellen Lebensgestaltung demonstrieren soll. Also das heißt, es ist ungefähr so, wie wenn man sich heute mittelalterliche Kerkerverliese und Folterwerkzeuge ansehen würde, nur um die Errungenschaften des modernen Strafvollzugs zu würdigen. Die Rezensenten haben sich sehr abfällig über dieses Buch geäußert. Jürgen Kaube sprach in der FAZ von einer sehr unbekümmerten Studie. Er vermisst die historische Genauigkeit der Rekonstruktion der Sündenlehre. Und er konnte an Schulzes Zitat Laubsägearbeiten aus dem soziologischen Hobbykeller nicht viel finden. In der Zeit wurde das Buch unter anderem als eine etwas langweilige Form von Wellness als Theorie besprochen. Wobei man genau dies, dass ein Leben ohne Sünde irgendwie langweilig ist und klingt, vielleicht konstruktiv für den Sündendiskurs halten muss. Dass ohne Sensibilität für so etwas wie Sündhaftigkeit nur das langweilig hedonistische, egoistische Bild einer menschlich allzu menschlichen Wohlstandsgesellschaft übrig bleibt, ist ein Risiko, das man vielleicht um der emanzipativen Wirkung des Sündenkonzepts Verzichts willen vielleicht eingehen muss. Denn was immer man sonst noch von der Sünde halten mag und wie sehr sie immer einem schönen Leben nach heutigem Verständnis im Wege stehen soll, die Sünde ist und bleibt, Und das ist für die Idee der Bausünde eben auch wichtig, gerade ästhetisch attraktiv. Das sehen Sie auch an diesem Bild, das hier als Cover fungiert, und das in Wirklichkeit dann so aussieht. Von Hieronymus Bosch, das sehen Sie auch, selbst dort, wo sich klar zeigt, dass die Sünde sich nicht lohnt, nämlich dort, wo beschrieben wird, wie sie vergolten wird, in Dantes Inferno zum Beispiel, mit den detailreichen, körperlich eindringlichen Beschreibungen der Sünde, ihrer Taten und ihrer dadurch erweckten Buße, ist sie natürlich tausendmal interessanter als das etwas langweilig langatmige der Paradiesteil der göttlichen Komödie. Jeder Beichtspiegel, also die Liste möglicher Sünden, liest sich spannender als eine Aufzählung von beliebigen guten Taten und ein Film, in dem ein Serienkiller sich zum strafenden Rächer für Verbrecher an den sieben Todsünden sieht und sie an den Sündern selbst sie exekutierend vollzieht, sieht man sich lieber an als etwa einen Film über die gesammelten Wohltaten irgendeines menschheitsfreundlichen Heiligen. Die Sünde ist ein Hingucker, sie weckt Neugierde und es ist vermutlich kein Zufall, dass die sogenannte Ursünde zuallererst motiviert war durch Gier nach Neuem, nach Wissen, nach Abwechslung und nach Transgression, nach Überschreitung des Verbotenen. Die Sünde schafft etwas Neues, sie setzt neue Zustände in die Welt, sie unterbricht einen sonst anders, meist monoton verlaufenden Ablauf, sie setzt einen Nullpunkt, sie schafft harte und nackte Fakten. Und das stimmt ja gerade im Paradies. Die Ursünde bringt das erste Mal Nacktheit in die Welt, erst seit dem Naschen, davon haben wir schon gesprochen, nach dem Naschen vom Baum der Erkenntnis wissen wir, dass es dort, wo unsere Scham uns nun zwingt, Feigenblätter davor zu hängen, überhaupt etwas zu sehen gibt. Es braucht den Sündenfall, um zu sehen, dass es sehenswerte Dinge gibt, deren Ver- und Enthüllung sich lohnt. Das kann man dann eben auch daraus schließen. Die viel gelobte Transparenz ist nur unter paradiesischen, unwirklichen, unhistorischen und unmenschlichen Bedingungen tragbar. Sie ist vor allem zumindest schlicht eines, nämlich langweilig. Wenn wir von der Sünde in dieser etwas despektierlich-ketzerischen Weise sprechen und ihr kreatives, also schöpferisches, innovatives Potenzial betonen, kommen wir unserem Ausgangspunkt der Bausünde wieder ziemlich nahe. Und wir scheinen uns damit von der religiösen Tradition zu entfernen. Denn nach dieser müsste die Sünde ja ein Fall, ein Lapsum Adamis, sagt man ja, der Sündenfall, ein Fall sein, ein Abkommen vom richtigen Weg, etwas Destruktives, das sich weniger durch Urteile anderer, sondern durch seine eigene Zerbrechlichkeit schon als Grund falsch erweist. Die Sünde darf keinen Bestand, keine Dauer, keine Widerstandsfähigkeit haben. Das kennen Sie, Lügen müssen kurze Beine haben, die müssen zusammenfallen wie ein Kartenhaus, der Sünder begibt sich immer auf ganz dünnem Eis. So ist zumindest das Wunschdenken. In Wirklichkeit haben wir mittlerweile gesehen, dass sich ganze Weltreiche, auch wenn sie nicht gerade tausendjährig werden, auf Lügen und Sünden und was für welchen Gründen können. Auf dieser traditionell religiös gedachten Diskrepanz zwischen Falschheit und Beständigkeit beruht ja auch dieses goethische Verdikt und mancher heutiger Vorbehalt gegenüber architektonischen Fehlleistungen. Mit dem Unterschied zwischen Fehlern und Sünden kann gerade die Differenz zwischen dem flüchtigen Versehen und Widrigkeiten der performativen Künste und den zeitresistenten, bleibenden Unschönheiten der bildenden Künste markiert werden. Genau in dieser Konstellation, also in diesem Unterschied zwischen den verschiedenen Formen der Kunst, bringt nämlich Goethes Lehre, die wir zitiert gesehen haben, auch in einem seiner literarischen Texte auf. In dem 1821 fertiggestellten Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre trifft Wilhelm in der pädagogischen Provinz ein und wird während eines Künstlerfestes herumgeführt. Während die Poeten und Musiker alle teilhaben, herrscht bei den bildenden Künstlern Ruhe. Die Auskunft, warum das so ist, lautet so, ich zitiere: Ein bildender Künstler bedarf keines Festes. Ihm ist das ganze Jahr ein Fest. Wenn er etwas Treffliches geleistet hat, es steht nach wie vor seinem Auge entgegen, dem Auge der ganzen Welt. Da bedarf es keiner Wiederholung, keiner neuen Anstrengung, keines frischen Gelingens, woran sich der Musiker immerfort abplagt, dem daher das splendideste Fest innerhalb des vollzähligsten Kreises zu gönnen ist. Also für die angehenden Kulturmanager unter uns, wir lernen, Goethe zielt hier auf diesen Wesensunterschied zwischen Ausstellung und Konzert ab. Die bildenden Künstler schaffen zeitlos, während die Zeitkünste, die Performative Arts, einen Zeitpunkt brauchen, ein Hier und Jetzt. Sie brauchen ein Fest und statt Fest würde man natürlich heute sagen, ein Festival. Man sollte aber doch, versetzte Wilhelm in dieser Unterhaltung, in diesen Tagen eine Ausstellung belieben, wo die dreijährigen Fortschritte der bravsten Zöglinge mit Vergnügen zu beschauen und zu beurteilen werden. Also es sind gerade in diesem Teil der pädagogischen Provinz, wo eben diese bildenden Künstler unterwegs sind. Und der Wilhelm stellt fest, wieso, man kann doch auch mal das hier, denen einmal eine Ausstellung gönnen. Und da heißt dann die Antwort: An anderen Orten mag eine Ausstellung sich nötig machen. Bei uns ist sie es nicht. Unser ganzes Wesen und Sein ist Ausstellung. Sehen Sie hier die Gebäude aller Art, die alle von Zöglingen aufgeführt, freilich nach 100-mal besprochenen und durchdachten Rissen, also Plänen. Denn der Bauende soll nicht herumtasten oder versuchen. Also es gibt keinen Trial and Error für den Bauenden. Was stehen bleiben soll, muss recht stehen. Und wo nicht für die Ewigkeit, dann doch für geraume Zeit genügen. Man mag, und dann kommt wieder der Satz, man mag doch immer Fehler begehen, bauen darf man keine. Das ist eben der Satz, den wir in den Unterhaltungen mit Kanzler Müller schon gesehen haben. Goethe fügt hier noch was hinzu, warum es eben für die Kunst der Architektur verschärfte Realisierungsregeln geben muss. Mit Bildhauern, sagt er, verfahren wir schon lässlicher. Am lässlichsten mit Malern, sie dürfen dies und jenes versuchen, beide in ihrer Art. Also die dürfen auch mal so ein bisschen herumprobieren, die Architekten nicht. Das ist eben dieser schon im vorigen Vortrag übrigens schon besprochene, angesprochene Vorteil von mobiler, kleinformatiger, bildender Kunst. Sie kann weg. Sie kann problemlos entsorgt werden. Und dem trägt offenbar die bauamtliche Verfassung der pädagogischen Provinz Rechnung. Es gibt einen Kommentar zu dieser Stelle von einem relativ unbedeutenden Zeitgenossen von Goethe, Friedrich Karl Julius Schütz. Er schreibt zu dieser goethischen Maxime, mag man doch immer Fehler begehen, bauen darf man keine. Moralisch genommen wäre der Satz freilich gerade umzukehren. Baut Fehler, so viel ihr wollt, aber begeht keine. Die Geschichte dagegen spricht, Fehler werden gebaut und begangen. Übrigens aber begeht der Baukünstler nur einen Fehler, nur dann einen Fehler, wenn er ihn baut. Ich zitiere diesen zeitgenössischen Kommentar, nur um ihn gleich wieder zu vergessen, denn er hilft uns nicht wirklich weiter. Dass in der Geschichte de facto Fehler gebaut und begangen werden, ist kein Grund, in der Utopielandschaft einer pädagogischen Provinz nicht eine Gegenwelt zu imaginieren, in der das eben nicht der Fall ist. Aber man würde gegen Goethe natürlich aber auch daran erinnern können, dass wir mit Bauen längst nicht mehr das hehre Ziel des Guten, Beständigen und Dauerhaften verbinden. Auch wenn eine Firma die Baumaterial und Bauwerkzeuge vertreibt, mit dem Versprechen des Guten wirbt. Aber wir sagen längst auch, dass man zum Beispiel einen Unfall bauen kann. Wir sagen auch Mist bauen oder Schlimmeres. Sie kennen diese Wendung aus Rosemunder Pilcher-Filmen, Schatz, ich habe Mist gebaut. Und der letzte Satz, den Schütz zitiert, übrigens aber begeht der Baufilmer nur eben nur einen Fehler, wenn er ihn baut, stellt eben das in Frage, was Goethe als Postulat fordert. Nämlich, dass zwischen Planung und Realisierung kein solcher Sprung, kein Hiatus, keine Einspruchsstelle für Überraschungen liegen darf, die einem Fehler erst im gebauten Zustand zutage treten lassen würde. Goethe postuliert offenbar, dass ein so gründlicher und erschöpfender Bauvorbereitungsprozess möglich ist, dass etwaige Fehler eben nicht erst als solche in Erscheinung treten, wenn man vor dem fertigen Planungsresultat steht. Was stehen bleiben soll, muss richtig stehen, hat er geschrieben. Damit ist sicher nicht nur das technische Problem der Statik gemeint, also die Widerstandsfähigkeit gegen die offenbar vorausgesetzte Infälligkeit, Zer- und Gebrechlichkeit alles Irdischen, weil ich auch bei Goethe schon mit dieser realistischen Einschränkung, dass der metaphysische Zeithorizont der Ewigkeit nicht mehr in Betracht kommt, sondern vermutlich doch auch die Widerstandsfähigkeit gegen ästhetische Bedenken aller Art. Und an dieser Stelle werden wir dann auch Goethe nicht mehr folgen können. Wir müssen mit der Vermutung leben, dass die Bauerfolge, die Baumeisterwerke der Vergangenheit, die Bausünden der Gegenwart sind und dass heutige angebliche Bausünden zu den architektonischen Highlights der Zukunft werden können. Es könnte also zeit- und kontextabhängige Baufehler geben, die man durch die allerintensivsten Beratungen, Vorbereitungen und Vorkehrungen nicht verhindern kann, weil sie ein Produkt der unvorhersehbaren Zeitläufe sind. Aber auch Bausünden wird natürlich solche Stil-, Mode- und Zeitgeistabhängigen architektonischen Mangelhaftigkeiten und Unvollkommenheiten nur im uneigenen Sinn nennen wollen. Es sei denn, man relativiert auch den Begriff der Sünde auf seinen jeweiligen Kontext und nimmt in Kauf, dass, wie ja die genannten zeitgenössischen Bücher, die wir oben gesehen haben, suggerieren, die Sünden von einst die Tugenden von heute sein können. Gegen diese Relativierung des Sündenbegriffs können aber nun noch einmal mindestens zwei Bedenken eingebracht werden. Zum einen darf man darauf hinweisen, dass man damit das begriffliche Erbe der Religion noch nicht hinter sich gelassen hat, da es eine viel radikalere Positivierung der Sünde auch im christlichen Kontext gibt. Der Fall Adams wird auch als Felix Culpa, als glückliche Sünde beschrieben. Dem sogenannten Osterlob oder dem Exultet, das in der römisch-katholischen und evangelisch-lutherischen Liturgie am Beginn der Osternacht gesungen wird und das zwischen Ende des 4. und 5. Jahrhunderts aus Norditalien oder in Südgallien entstanden ist, wird das das Paradoxon der Erlösung. So wird die Sünde zum integralen Bestandteil jeder Theodizee. Bei Leibniz ist die Sünde dann ein notwendiges Element der besten aller möglichen Welten. Ähnlich wird auch übrigens dann jetzt auch die Bausünde gehandelt. So wie in der christlichen Eschatologie die Sünde eine glückliche Voraussetzung für das Erlösungsgeschehen ist, so nennt die Kunsthistorikerin Turit Fröbe in ihrem vor 2 Jahren erschienenen Buch die Kunst der Bausünde bestimmte, nämlich gute Bausünden. Glücksfälle, willkommene Ausnahmeerscheinungen in einem sonst eher durch triste Normalität ausgezeichneten Alltagsumfeld. Sie schreibt Folgendes: Eine gut gemachte, eine originelle Bausünde zeichnet sich durch Mut, Einfallsreichtum und eine beherzte Entschlossenheit aus. Na, das ist das Pecca Fortita. Sie verfügt über eine herausragende Bildqualität und hebt sich souverän aus dem unendlichen Meer der gesichtslosen allgegenwärtigen Modalitäten ab, da sie eine gute Wiedererkennbarkeit garantiert und bei genauerer Betrachtung sogar eine gewisse Schönheit und einen ureigenen Charme. Wenn Sie wollen, können wir da ganz kurz mal reinschauen, wie das aussieht. Sie hat eine ganze Reihe von schönen Beispielen. Also das Alexa in Berlin ist eine oft zitierte Bausünde. Aber auch Braunschweig hat was zu bieten. Nicht nur das hier. Hier Nürnberg, diese Bildunterschriften, die von der Autorin stammen, sagen ja, Mittelalterimpressionen der späten 70er Jahre. Darmstädter Schlösschentypus, das pittoreske Lustschloss, der Bierpinsel in Steglitz, Erkereier am Plattenbau, hier Neohistorismus am Neuen Markt. Aber auch es gibt eine ganze Reihe von schönen Eigenheimfotos. Die andere Überlegung in Richtung einer Radikalisierung und Verschärfung des Bausündebegriffs will ich nur noch kurz andeuten. Wie wäre es, wenn wir anerkennen müssten, dass nicht, wie Goethe meinte, das schlechte Bauen eine Sünde ist, sondern das Bauen überhaupt? Wer baut, und zwar vor allem gerade dann, wenn er fehlerfrei baut, schafft Festlegungen, wo eigentlich keine zu haben sind. Er setzt Dinge in die Welt, die verfallen müssen. Was man auch baut, es werden stets Kasernen, heißt es in meinem Gedicht von Erich Kästner, das wir ja gerade hier im Fallenbrunnen mal ernst nehmen dürfen. Aber vielleicht wird man noch richtiger sagen müssen, was man auch baut, es werden stets Ruinen, zumindest langfristig. Außerdem, bauen heißt ausgrenzen, heißt andere Menschen und die Welt draußen halten. Jeder Bau dient dem Rückzug ins Geschlossene, wo es vielleicht auf Offenheit, Weltzugewandtheit, Weltaneignung, ja auf die nomadische Fähigkeit zum Ortswechsel ankäme. Der Bau schafft Eigentum und er schafft für den Eigentümer Verpflichtungen, Zwänge und bei den anderen weckt er Neid. Hannes Böhringer schreibt, dadurch verlernen sie, die Menschen, die eben bauen, die Härten des Lebens, sein Unglück zu ertragen. Sie tragen nicht mehr alles Wichtige bei sich, sondern haben mehr, als sie brauchen, in ihrem Haus abgestellt. Nicht in der Welt sind sie zu Hause, sondern in ihrem Eigentum. Ich finde das eine interessante Überlegung, weil da würde sich natürlich anschließen eine bestimmte Version des romantischen Bourgeoisierungsvorwurfs, so wie ihn etwa Josef Eichendorff angedeutet hat. Sie kennen vielleicht hier dieses Gedicht aus den zwei Gesellen, wo zwei verschiedene Schicksale beschrieben werden. Der erste, der fand ein Liebling, das Schwierkaufthofenhaus. Auch wenn es hier nicht mehr um das Bauen von Häusern, sondern schlimmer noch um das Haben, das Übernehmen von Häusern geht, ist doch der Lebensplan dessen, der sich auf heimliche Bauten, auf Gebäude, Häuser, vielleicht aus denen er nur noch hinausschauen kann, aber eigentlich nichts mehr von der Welt sieht, als ein deutlich wertreduzierter Lebensplan zu erkennen. Der kann dann Überzeugungskraft in dem Gedicht nur durch den Vergleich mit dem noch schlimmer fehlgehenden zweiten Gesellen gewinnen. Wie dem auch immer sei, ob es Sinn hat oder ob es eine Sünde ist, ein Haus zu bauen oder eines zu haben, ist letztlich dann nicht mehr ausschlaggebend, wenn man wie wir und wie die CDU jetzt eben eines hat. Wir haben jetzt ein Haus, und das ist zumindest dann eine gute Nachricht, wenn wir als Motto zu diesem Sommerfest, das ja eigentlich ein Herbstfest ist, das erküren, was Rilke in seinem bekannten Gedicht vom Herbsttag gesagt hat: Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Sie hörten Sommerfest zum Einzug in den ZF Campus. Dr. Joachim Landkammer mit Bausünde, Kritik zwischen Nörgelei und Fehlertoleranz vom 12. September 2015.